Vor ein paar Tagen kam meine Frau auf die Idee, mal wieder Herr der Ringe zu sehen. Wer von euch kennt Herr der Ringe? Okay, eine, finde ich, sensationell sehr gut gemachte Trilogie. Also drei Filme, die aufeinander aufbauen. Und als wir sie anschauen wollten, habe ich nicht mehr genau gewusst, welcher von den Filmen kommt eigentlich als erster. Welcher kommt als zweiter und als dritter. Es war schon ein bisschen länger her, dass ich es angeschaut habe. Und dann meinte sie so, ja, mach doch einfach irgendeinen anderen. Ich sagte, nein, auf keinen Fall. Wir müssen natürlich mit dem ersten beginnen. Das ist doch völlig klar. Wenn man den nicht mit dem ersten Teil beginnt, sondern irgendwo einsteigt in eine Geschichte, das geht ja gar nicht. Kennt ihr das von einer Serie? Wenn ihr eine Serie guckt und dann habt ihr eine verpasst, dann könnt ihr nicht einfach mit dem nächsten Film weitermachen. Ihr müsst das vorher gesehen haben. Das ist ja eine Geschichte, die aufbaut. Oder ihr kommt zu jemandem dazu, der guckt gerade einen Film und alles, was da passiert, versteht ihr nicht. Ja, dann sage ich meiner Frau immer, Mensch, erklär mir doch mal, was passiert denn hier? Wer hat mit wem welche Beziehung und wo ist das Problem? Und das ist dann natürlich schwierig, etwas zu verstehen, wenn ich den Anfang nicht kapiert habe. Und so ist das mit unserem Leben auch. Wir haben eine Geschichte. Jeder von uns im Leben hat eine Geschichte. Und je nachdem, was du erlebt hast, wird das beeinflussen, welche Entscheidungen du triffst. Je nachdem, wie du dein Leben interpretierst und wie du dein Leben einordnest, wird das entscheiden, wie du dich fühlst und wohin du weitergehst, was dir Hoffnung macht und was dir keine Hoffnung macht. Die Geschichte ist wichtig. Unser Leben heute verstehen wir, wenn wir die Bibel lesen. Weil Gott uns in der Bibel erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass es heute ist, wie es ist und dass wir da sind. Meistens lesen wir dann das Neue Testament. Kann ich auch gut nachvollziehen. Das sind Geschichten, die sind irgendwie auch näher dran, die kann man schneller verstehen. Und beim Neuen Testament ist es wichtig, dass man natürlich die Welt des Neuen Testamentes auch ein bisschen versteht, damit man als jemand, der heute lebt, 2018, die Geschichte des Neuen Testamentes nachvollziehen kann. Aber das Neue Testament ist auch nur Teil einer Geschichte. In der Bibel gibt es davor noch das Alte Testament. Und wer das Alte Testament, diese erste Geschichte der Menschen, wer die nicht im Blick hat und versteht, der kann das Neue Testament nicht richtig in ganzer Fülle verstehen. Und der kann dann auch die Übertragung fürs Leben heute nicht konsequent wirklich machen. Das heißt, wir schauen uns mit dieser Serie, die jetzt vor uns liegt, eine Hammergeschichte an aus dem Alten Testament. Und wenn du diese Geschichte richtig in der Tiefe verstehst, dann wird das dir die Augen öffnen für alle Geschichten im Neuen Testament. Du wirst das, was Jesus getan hat, in einem völlig neuen Blick sehen. Und das wiederum hat Auswirkungen auf dein Leben jetzt. Diese Geschichte steht auch wieder in einem Kontext. Es ist die Geschichte vom Exodus. Exodus ist auch ein Name für das zweite Buch Mose. Die Befreiung vom Volk Israel aus Ägypten, wo sie versklavt wurden. Durch Mose, sehr bekannte Person. Aber bis zu dem Moment, wo es dazu kam, dass Mose berufen wird, Israel aus Ägypten zu befreien, ist ja schon was gelaufen. Das Erste, was gelaufen ist, ich sag mal so die wichtigen Bausteine aus dem Alten Testament. Wir hatten zuerst mal den Abraham. Der Abraham hat von Gott ein Versprechen bekommen. Vertraue mir, hat Gott gesagt, glaub an mich und dann werde ich dir Nachkommen schenken. Und zwar so viele wie die Sterne am Himmel. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Seine Frau Sarah hat das auch gehört und Abraham und Sarah, die waren schon ein bisschen älter und die fanden das ziemlich lustig, was Gott da behauptet. Das war für sie utopisch. Gott hat sein Gebet erhört. Sie haben einen Sohn bekommen. Also sie haben mehrere Kinder bekommen, also den Ismael und den Isaak. Und mit dem Isaak hat Gott weiter Geschichte geschrieben. Und der Isaak hat wiederum Söhne bekommen. Und zwar den Esau. So, jetzt steht da Jakob. Warum? Esau war älter als Jakob. Eigentlich wäre es mit Esau weitergegangen, aber Esau hatte Hunger. Und Jakob hatte eine Linsensuppe und dann hat Esau gesagt, hey, hör mal, wenn du mir die Linsensuppe gibst und ich eben was essen kann, dann darfst du der Erstgeborene sein. Und das hat Jakob dann auch durchgezogen. Also nach Isaac kommt Jakob und Jakob wurde von Gott Israel genannt. Jakob hat einen neuen Namen bekommen von Gott. Er hat gesagt, ab jetzt heißt du Israel. Und Jakob hatte viele Kinder, darunter 12 Söhne. Und einer dieser Söhne, den hat er besonders gerne gehabt. Das war der Josef. Der Josef war der Zweitjüngste. Und der Israel, der hat ihn so sehr gemocht, dass er ihn verwöhnt hat. Tolle Gewänder, mehr Zeit mit ihm verbracht, hat ihn mehr bewundert. Und die anderen waren ziemlich angepisst deswegen. Die waren total sauer, weil er den Josef bevorteilt. Und irgendwann mal kamen sie auf die Idee und haben gesagt, hey, der Josef, ne, der hängt mir schon so zum Hals raus. Jetzt hat er schon wieder eine neue Jacke vom Vater bekommen. Der kriegt mehr Taschengeld und. Und dann haben sie sich vorgenommen und haben gesagt, hey, den Josef, den bringen wir um. Schluss jetzt. So grausam waren sie am Ende doch nicht. Sie waren grausam genug. Sie haben den Josef als Sklave verkauft. Und so kam Josef nach Ägypten. Hat dort als Sklave gearbeitet, war treu und hat sich hochgearbeitet. Gott hat das gesehen. Und er hat dafür gesorgt, dass Josef immer mehr Einfluss bekommen hat in diesem wichtigen Land Ägypten. Am Ende war Josef die rechte Hand vom Pharao. Er durfte in dem Land alles lenken. Es gab nichts, was nicht im Land passiert ist, was wichtig war, ohne dass Josef gesagt hat, das läuft so. Dann sagte Gott zu Josef, es wird eine Hungersnot kommen. Ich verrate dir das, damit du für das Land, für das du jetzt verantwortlich bist, sorgen kannst. Das hat Josef getan. Die Hungersnot kam und Ägypten war dank den Entscheidungen von Josef an einer Position, dass sie immer noch Essen hatten, obwohl es kein Essen gab, weit und breit. Josef hat sich dann dafür entschieden, seine Familie, also seine Brüder, die so gemein zu ihm waren, und sein Vater Israel, nach Ägypten einzuladen und zu sagen, hey, lebt hier bei mir, ich habe hier das Sagen mittlerweile und ich sorge für euch, damit es euch gut geht. Hört sich soweit ganz gut an. Ihnen ging es gut. Sie waren versorgt, immerhin. Der kleine Bruder ist der Chef von dem Land. Josef ist natürlich irgendwann mal gestorben. Der Pharao, der Josef eingesetzt hat, ist irgendwann mal gestorben. Es kam ein nächster Pharao. Dann kam noch ein nächster Pharao. Und irgendwann mal war der Chef des Landes, der Pharao, jemand, der hatte gar keine Ahnung mehr, warum nochmal sind die Nachkommen von Josef, die Israeliten, überhaupt hier. Und er hat auch festgestellt, dass die immer größer werden. Die sind gesegnet, die bekommen immer mehr Kinder, diese Gesellschaft wächst. Und dann kam die Angst über ihn und er überlegte sich, wenn unsere Feinde Krieg gegen uns führen und sie schaffen es, die Israeliten auch noch auf ihre Seite zu ziehen, dann könnten die uns gewinnen. Und aus dieser Angst heraus hat der Pharao eine ganz schlimme Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, diese Leute werden wir jetzt versklaven und verknechten. Er hat sich dafür entschieden, dass die Israeliten, die Kinder von Josef und von Israel, dass diese Menschen hart arbeiten müssen für die Ägypter. Sie wurden Sklaven. Sie mussten Ziegel brennen. Sie mussten auf dem Feld arbeiten, harte Arbeit leisten. In dem Buch Exodus, also 2. Mose 1, Vers 13 steht, darum ließen sie die Männer Israels alle als Sklaven für sich arbeiten. Sie misshandelten sie und machten ihnen das Leben zur Hölle. Sie zwangen sie, aus Lehm Ziegel herzustellen, und harte Feldarbeit zu verrichten. Es war die Hölle. Die Ägypter haben sie ausgebeutet. über Generationen ausgebeutet. 400 Jahre lang. Stell dir mal vor, du wächst damit auf, dass dein Vater morgens um 6 Uhr zum Ziegelbrennen geht und dafür kriegt er kein Geld. Und wenn er nach Hause kommt, weißt du auch nicht, ob sein Gesicht noch vorher so aussieht wie am Morgen, als er rausgegangen ist, ob er wieder verprügelt wurde. Und du wächst damit auf, weil du, das ist anscheinend normal, weil der Vater macht das, ich werde das demnächst auch machen. Mein Opa musste Ziegel brennen, mein Uropa, dessen Vater. Es gab eine Generation, die wusste überhaupt nicht, dass es noch was anderes gibt, außer so ein Sklave zu sein von diesen Ägyptern. Die kannten nur noch dieses Elend. Über Generationen. Und sie haben sich natürlich gefragt, wo ist denn Gott? Wo ist der Gott von Abraham, Isaak und Jakob, von dem zwischendurch erzählt wird? Und wenn er da ist, warum kümmert er sich nicht um uns? Wo ist er? Alle in diesem Land verehren Pharao als Gott. Vielleicht hat ja der Gott von Abraham, Isaak und Jakob gar keine Schnitte gegen diesen Gott Pharao. Die haben sich Fragen gestellt, wo ist Gott in all diesem Leid? Das sind Fragen, die wir auch kennen. Wo ist Gott, wenn ich Scheiße erlebe? Wo ist Gott, wenn meine Beziehung zerbricht? Wo ist Gott, wenn meine Träume zerbrechen? Wo ist Gott, wenn ich verraten werde? Wo ist Gott, wenn ich verprügelt werde? Wenn meine Seele verprügelt wird? Wo ist Gott, wenn ich vor einem Scherbenhaufen in meinem Leben stehe? Die Israeliten damals kannten genau die gleichen Fragen wie du heute. Was ich so genial finde an dieser Geschichte ist, dass es nicht einfach nur eine Geschichte ist, die mal passiert ist und die mit unserem Leben nichts mehr zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Diese Geschichte hat extrem viel mit unserem Leben zu tun. Denn so wie die Israeliten Sklaven waren von Ägypten, genauso sind wir in unserem Leben auch Sklave. Nämlich Sklave von all dem, was uns zerstört, nämlich uns, unsere Mitmenschen und unsere Beziehung zu Gott. Das heißt Sünde. Und Jesus sagt das auch ganz deutlich in Johannes 8, Vers 34. Er sagt, ich versichere euch, jeder, der sündigt, ist auch ein Sklave der Sünde. Die Sünde sehen wir in unserem Leben, die ist überall da. Wir sehen sie in dieser Welt. Es ist das, was dich zerstört, was dir deinen Selbstwert wegnimmt, was dir einredet, dass du nicht gut genug bist. Die Sünde ist das, was die Beziehung zu deinem Nächsten zerstört. Überall da, wo du Konflikte hast in Beziehungen, die kaputt gegangen sind, wo man sich gegenseitig verletzt und deshalb wiederum verletzt, denn verletzte Menschen verletzen Menschen. Und Sünde ist das, was die Beziehung zu Gott kaputt macht. Sünde zerstört und wir sind, sagt Jesus, Sklaven von dieser Sünde, so wie Israel Sklaven war von Ägypten. Die Ägypter damals, die waren schlimm, denkt man sich. Würden wir heute wahrscheinlich so nicht machen, oder? Die Ägypter, die waren schon krass, ne? Die haben andere für sich arbeiten lassen, haben denen Hungerlohn gezahlt, wenn überhaupt, um sich Ziegel brennen zu lassen. Wird ja heute keiner mehr machen. Die haben sich iPhones produzieren lassen von Leuten, die dafür einen Hungerlohn bekommen, nur damit jeder Ägypter ein iPhone hat. Wird heute keiner mehr machen. Die haben israelitische Kinder auf Zuckerplantagen arbeiten lassen, damit sie genügend Schokolade haben und genügend Cola trinken können. Das wird ja heute so keiner mehr machen. Und die haben sich von den Israeliten T-Shirts produzieren lassen, die gerade mal 3 Euro kosten. Die haben dafür fast gar nichts bekommen, damit die Ägypter gut und schön rumlaufen. Würde heute ja keiner mehr machen, oder? Dieses System, dass wir andere ausbeuten, das existiert heute noch genauso. Das ist genau so noch da. Wir Menschen haben uns in den letzten 4000 Jahren nicht wirklich geändert. Das Böse ist immer noch da. Ungerechtigkeit ist immer noch da. Was mir diese Geschichte zeigt, ist, dass Gott den Schmerz sieht. Es kommt irgendwann mal zu dem schrecklichen Punkt, dass der Pharao merkt, diese Menschen hart arbeiten zu lassen, sorgt auch nicht dafür, dass sie nicht so schnell wachsen. Und er lässt sich was Grausames überlegen.
Er lässt sich überlegen, dass er entscheidet, dass neugeborene Jungen getötet werden. Also ich erinnere mich, als meine Kinder zur Welt kamen, ich habe 3 Kinder. Ich kann diesen Moment nicht beschreiben, wie es ist, wenn das Kind auf der Welt ist und du kriegst es dann als Papa das erste Mal auf den Arm und dann denkst du dir, ich hoffe, ich halte das richtig, damit hier nichts kaputt geht. Und dann will die Krankenschwester mein Baby nehmen, um es zu wiegen. Ich denke mir, du kannst unmöglich dieses Kind auf so eine kalte Wiege legen, die ist viel zu hart. Du brichst dem kleinen Schatz noch was. Und dann kommt die erste Untersuchung. Ich erinnere mich noch, wie die Krankenschwester gesagt hat, so, dann nehmen wir die kleine Prinzessin mal mit. Und ich habe gesagt, hier nimmt gar keiner irgendjemand mit, bevor ich nicht genau weiß, was hier passiert. Ja, wir müssen eine Untersuchung machen. Ja, was denn für eine Untersuchung? Ja, die U2. Ja gut, dann komme ich mit. Ich sage, nein, da müsst ihr doch nicht mitkommen, wir müssen Blut abnehmen. So, warum müssen sie denn Blut abnehmen? Ich habe alles hinterfragt. Das war ja meine Prinzessin. Wer will denn da Blut abnehmen von meinem kleinen Kind und wofür? Unvorstellbar, wenn in so einem Moment dir jemand dein Baby wegnimmt und es in einen Fluss wirft, damit es dort ertrinkt und aufgefressen wird von irgendwelchen Riesenfischen. Das kann man gar nicht erklären, was das an Schmerzen auslöst. Das hat der Pharao verordnet. Dass neugeborene Babys nicht bei ihren Eltern sein durften, sondern zum Tode verurteilt waren. Wir denken uns vielleicht auch, weißt du, so grausam, das würde doch heute keiner mehr machen. Tatsache ist, dass wir genau das tun. Wir warten nicht erst, bis die Kinder geboren sind. Wir tun das, bevor sie geboren sind, bevor sie eine Stimme haben. 100.000 Kinder, 100.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr, die wir töten, bevor sie überhaupt schreien dürfen. Die werden nicht in den Nil geworfen, aber in den Organcontainer. Stört dich das noch? Wenn ich darüber nachdenke, dann zerreißt es mich manchmal. Alleine in Nordrhein-Westfalen, in unserem Bundesland, sind es 20.000 jedes Jahr. Mein Lehrer in der Schule hat immer gesagt, ja, das hat natürlich auch viele Gründe. Viele können ihr Kind auch gar nicht bekommen. Ich habe mir die Statistiken mal angeguckt. 3% von den Abtreibungen, die passieren, geschehen aus medizinischen Gründen, weil Ärzte entscheiden müssen, das Kind oder die Mutter. 3%. Unter 0,0% der Fälle sind es schlimme Verbrechensfälle wie Vergewaltigung. Also 97% der Abtreibungen passieren, weil es einfach nicht ins Leben passt. Studium ist wichtiger. Zu jung. Gerade neu ein Haus gebaut, kein Zimmer mehr. Es gibt Lebensumstände, wo wir sagen, die sind berechtigt, sowas zu tun. 97%. In Berlin und in Bremen ist es jedes fünfte Kind, was nicht leben darf. Woran liegt das? Ich habe heute Morgen eine Zeitschrift bei der Bäckerei gefunden. Die Welt am Sonntag. Schönes Bild drauf. Die Zukunft des Sex. Und dann steht drunter, in Berlin kommt man so leicht an Sex wie an Currywurst. Künstler, Start-up-Unternehmer, Gastronomen und Touristen leben eine Utopie grenzenloser Lust. Ein Vorbild für uns alle? Fragezeichen. Stell mal vor, du gehst nach Berlin und sagst, ja, dann hätte ich mal gerne Currywurst rot-weiß. Ich nehme eine Cola dazu. Und dann sagt die, wir haben gerade ein Menü mit Angebot. Im Anschluss noch Sex für 5 Minuten. 2 Euro mehr. Nee, keine Zeit, vielleicht nächstes Mal. Ich nehme nur die Currywurst. Wo landen wir denn da? Man kommt so leicht an Sex wie Currywurst. Ich denke mir manchmal, vielleicht müsste man den Berlinern das mit der Blume und der Biene nochmal erklären. Wir leben in einer Zeit, wo wir so tun, als hätte Sex mit Kinderkriegen nichts mehr zu tun. Gott hat sich das so anders gedacht. Gott hatte sich überlegt, er schafft Mann und Frau, die gemeinsam Ebenbild sind. Und dann sagt er so, und jetzt verbindet euch miteinander. Versprecht euch vor den Freunden, vor der Familie, vor dem Staat, vor allem, was euch wichtig ist, dass ihr euch treu seid, dass ihr euch liebt. Und zwar, wenn es gut läuft und auch, wenn es nicht gut läuft. Und dann mache ich euch ein Hochzeitsgeschenk. Sex. Dann dürft ihr Kinder haben und diese Kinder sind sogar willkommen, weil es eine Einheit gibt, die sich treu ist. Ich glaube, dass viel mehr Kinder leben dürften, wenn wir diese Idee von Gott leben würden. Es ist heute nicht besser, als es damals war. Mose war einer von diesen Babys. Seine Mutter hat ihn 3 Monate lang versteckt. Ziemlich schwer, wenn ein Kind in den ersten 3 Monaten weinen Kinder doch um einiges. Und sie hat es geschafft, in diesen Lehmhütten, in denen sie gewohnt haben, trotzdem das Kind 3 Monate zu verstecken. Nach 3 Monaten hat sie gemerkt, es geht nicht mehr. Die werden das rausfinden. Und dann hat sie sich dafür entschieden, zu sagen, meine Art, Gott zu vertrauen, ist, dass ich einen Korb nehme. Dann hat sie diesen Korb vorbereitet, mit Pech und mit Harz, dass er schwimmen kann, hat den kleinen Mose reingelegt und hat ihn auf dem Nil ausgesetzt. Da, wo die Ägypter ihn eigentlich hätten reinwerfen wollen. Nur, dass er lebte, weil er in einem Korb war. Und die Schwester von dem Mose, die Miriam, die hat das Körbchen verfolgt, wie es so über den Nil schipperte. Und das Körbchen landete am Ende an dem Ort, wo die Tochter vom Pharao gerade am Baden war. Und sie sieht dieses Körbchen, lässt es holen, sieht darin dieses neugeborene Kind, weiß natürlich, dass es ein hebräisches Kind ist, sieht auch, dass es ein Junge ist und weiß natürlich, dass dieses Kind in den Nil geworfen werden soll, laut ihrem Papa. Aber sie entscheidet sich anders. Sie sagt, weißt du was, das Kind adoptiere ich jetzt. Das ist ab jetzt mein Kind. Und dann kommt die schlaue Miriam, die das gesehen hat, und sagt, ach übrigens, ich kenne gerade eine Frau, die könnte sich um das Kind kümmern. Dann sagt die Pharaonentochter, sagt die, Mensch, das ist aber eine gute Idee, ja hol die mal. Da holt die Miriam die Mutter von Mose. Und dann sagt die Pharao-Tochter, sagt sie die Prinzessin, pass mal auf, ich habe hier ein Kind gefunden, kümmer du dich um das Kind, ich bezahle dich dafür. Jetzt hatte die Mutter ihr eigenes Kind wieder und wurde sogar dafür bezahlt, dass es dieses Kind erstmal großzieht. Als das Kind alt genug war, hat die Prinzessin das Kind dann an den Königshof genommen und hat dieses Kind als ihr eigenes großgezogen. Gott hat ein Wunder getan. Gott hat Mose errettet. Gott hatte mit Mose noch viel vor. Mose sollte das Volk rausführen aus dem Land. Ich finde einen ganz tollen Vers, der mich ermutigt in meinem Leben. In Exodus 2, Vers 24 steht, er hörte ihr Schreien, Gott hörte ihr Schreien und erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob geschlossen hatte. Er sah die Israeliten und er kümmerte sich um sie. Mir sagt diese Geschichte, dass Gott das Leid sieht. Auch wenn du denkst, wie damals die Israeliten, wo ist Gott? Gott ist da. Gott sieht das und Gott greift ein. Gott sieht dein Leid. Es ist ihm nicht egal, was dir passiert. Und ich empfehle dir, dass du das Gleiche machst wie die Mutter von Mose. Dass du sagst, es gibt Dinge in meinem Leben, die kann ich nicht ändern, da kann ich mich nicht retten. Es gibt Dinge in meinem Leben, die habe ich nicht im Griff. Das Einzige, was mir bleibt, ist es Gott zu geben. Die einzige Chance. Und dass du dich dann dafür entscheidest, deine Ängste, deine Sorgen, deine Verletzungen, deinen Schmerz genauso in den Korb legst und zu Gott sagst, heute Morgen, kümmer du dich drum. Denn ich weiß, dass du und das, was dich bewegt, für Gott nicht egal ist. Ganz im Gegenteil. Er kümmert sich drum. Wenn du das möchtest, kannst du das gleich ganz praktisch tun. Wir haben extra dafür gesorgt, dass jeder von euch ein Blatt auf dem Platz hat. Es wird auch Kugelschreiber geben. Und du darfst heute, so wie die Mutter von Mose, Gott das geben und Gott anvertrauen, wo du Leid hast in deinem Leben. Und dich dann darauf verlassen, dass Gott sich drum kümmert, denn das wird er. Und wir können symbolisch das, was wir notiert haben, das ist nur für Gott, das wird keiner von uns Mitarbeitern lesen. Wir haben extra heute Morgen eine Schreddermaschine mitgebracht da hinten. Und alles, was du aufschreibst, ist zwischen dir und zwischen Gott. Und das legen wir gemeinsam in diesen Korb. Und wir werden anschließend, wenn der Korb gesammelt ist mit den Zetteln, werden wir genau dafür beten und werden es Gott bringen und sagen, kümmer du dich drum, so wie du es schon mal gemacht hast. Rette mich von dem, wo ich gerade Leid habe. Und später werden wir dann, ohne dass wir das lesen, selbstverständlich, alles komplett schreddern. Das wird nie jemand erfahren. Das ist nur zwischen dir und Gott. Ich möchte abschließend, bevor wir diese Zettel schreiben, euch noch einen Gedanken mitgeben. Wir sehen an dieser Geschichte, dass das Leid, was damals herrschte für die Israeliten, das, was die Ägypter getan haben, das sehen wir eins zu eins in unserem Leben heute. Und so wie die Sünde uns versklavt, wie damals die Ägypter, die Hebräer, genauso brauchen wir einen Mose, der uns rausführt. Wir werden die Geschichte noch genau anschauen, wie was alles passiert ist, diese spannende Geschichte, wie das passiert ist alles. Aber wir wissen jetzt schon, wenn wir ins Neue Testament gucken, dass dieser Mose, auf den später im Neuen Testament die Juden gewartet haben, dass nochmal jemand kommt, der sie befreit, damals von der Herrschaft der Römer, dass dieser neue Mose endlich kommt. Sie haben auf einen weiteren Mose gewartet. Und dieser Mose ist gekommen, der heißt Jesus Christus. Und Jesus Christus hat nicht nur die Juden befreit von den Römern, er hat sehr viel mehr getan. Er hat eine Lösung gefunden für alle Menschen, indem er für unsere Sünde gestorben ist und uns freigekauft hat von der Sünde. Das heißt, wenn du mit Gott lebst, wenn du annimmst, was Jesus für dich getan hat, dann wirst du frei von Zwängen, die du vorher hattest. Du wirst auf einmal Dinge nicht mehr tun wollen, die du vorher wolltest. Du wirst auf einmal Dinge tun wollen, die du vorher nicht wolltest. Gott verändert dein ganzes Leben. Gott verändert dein Denken. Denn wenn du zu Jesus kommst und sagst, Jesus, du darfst mich rausführen aus den Exodus. Du bist mein Exodus. Du darfst mich rausführen aus der Sünde in meinem Leben. Dann wird er das tun. Er wird dir den Heiligen Geist geben, der in dein Leben kommt, der ein Coach und Mentor ist und der dein Herz die ganze Zeit verändert. Und je mehr Menschen das leben, je größer Gottes Reich wird, je mehr Menschen mit Gott leben und diesen Exodus erleben, umso mehr wird sich diese Welt verändern, denn das ist die Lösung für diese Welt. Wer mit Gott lebt, der wird andere Menschen anders behandeln, der wird bereit sein zu vergeben. Wer mit Gott lebt, der ist frei von der Sünde, denn da führt Gott dich hin. Die Sünde hat dich nicht mehr im Griff. Das bietet dir Jesus an. Dafür ist Jesus gekommen. Jesus ist der Mose für uns. Ist die Rettung für uns. Und jetzt dürfen wir Gott sagen, Gott, hier ist mein Leid. Und so wie du Mose gerettet hast auf dem Korb, bitte ich dich, dass du mich rettest mit meinen Themen, mit meinen Problemen. Andreas, kannst du uns eben sagen, wie wir die Zeit am besten jetzt nutzen? Singen wir in der Zeit noch ein Lied, während wir die Zettel schreiben? Machen wir Ruhe? Okay.
Und wer fertig ist, legt einfach den Zettel, den lassen wir hier vorne starten, durch die Reihen gehen. Und ihr könnt auch Zettel hinein.
Jesus, ich danke dir, dass du wie Mose gekommen bist, um uns rauszuführen. Und zwar uns Menschen, als ganze Menschheit, die Welt zu retten. Der Exodus für alle. Danke, dass du das Problem dieser Menschheit gesehen hast, nämlich die Sünde, das Böse, was einfach in der Welt ist. Und dass du dieses Böse besiegt hast. Und dass du mit deiner Kraft, mit deiner Heiligkeit in unser Leben kommst und dass du uns von innen heraus veränderst, dass die Sünde kein Anrecht hat mehr auf uns, dass du unser Denken veränderst, dass du unser Denken erneuerst und dass du uns Liebe gibst, mit der wir Menschen begegnen, selbst unseren Feinden. Danke, Jesus, dass du uns rettest. Und danke, dass wir auch heute unser Leid zu dir bringen können, wie die Menschen vor 4000 Jahren, und dass du erhörst. Danke, dass du auf diesen Korb aufgepasst hast und dass du etwas draus gemacht hast, was sich damals keiner erhofft hatte. Und genau mit diesen gleichen Augen schaust du auf den Korb heute. Wir wollen dir heute das geben, was uns auf dem Herzen liegt, Jesus, wo wir Ängste haben, wo wir bedrückt sind, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir verzweifelt sind, wo wir neue Hoffnung brauchen, wo wir Perspektiven brauchen, wo wir Heilung brauchen. Das legen wir heute in den Korb und bitten dich, nimm du das und greife du ein. Amen.